Wer bin ich überhaupt? Mein Name ist Andreas Rogge. Ich bin hauptberuflich Bareos-Entwickler. Das heißt, ich bin in meiner Firma angestellt und die lässt mich Vollzeit Bareos weiterentwickeln. Ich benutze Bareos quasi seitdem es existiert. War irgendwann früher mal Systemadministrator, bin mittlerweile quasi hauptberuflich Softwareentwickler. Wo arbeite ich? Das ist die Bareos GmbH und Co. KG. Die hat sich auf die Fahne geschrieben, das Bareos-Projekt zu finanzieren. Und das passiert, indem Dienstleistungen rund um Bareos bereitgestellt werden. Das sind einerseits Binärpakete mit Langzeitsupport, technischer Kundendienst, Support, Consulting, Schulungen. Und es gibt auch diverse Partnerschaften mit Dienstleistern vor Ort. So viel zum Bereich Werbung. Eine kurze Übersicht, worum es heute gehen soll. Was ist Bareos überhaupt? Einen kurzen Einblick. Ein paar Neuerungen, die es in der aktuellen Version gibt, also in Bareos 23. Ein Ausblick, was es in Bareos 24 hoffentlich alles geben wird. Und in der zweiten Hälfte gebe ich einen tieferen Einblick, was wir im Fall Daemon so parallelisiert haben, wie das neue Speicherformat, was deduplizierbar sein soll, funktioniert und eine kurze Einführung in unser zukünftiges generisches Objektspeicher-Backend, also quasi Neuigkeiten aus dem Maschinenraum. Wenn jemand in Chemnitz, am Chemnitzer Linux-Tag bei meinem Vortrag war, ist die erste Hälfte wahrscheinlich bekannt, aber tut mir leid, da müsst ihr durch. Was ist Bareos? Bareos steht für Backup, Archiving, Recovery, Open Source. Das heißt, es ist freie Software unter AGPL3, die überall frei genutzt werden darf. Es gibt keine Komponenten, die nicht unter einer freien Lizenz verfügbar sind. Genau. Es ist erweiterbar durch Plugins, Skripte oder halt Anpassungen am Quelltext. Es ist netzwerkbasiert, das heißt, die Datensicherung erfolgt übers Netzwerk und nicht lokal mit entsprechenden Agenten. Es ist plattformunabhängig und für eine ganze Reihe von Betriebssystemen verfügbar. Also macOS, Windows sind so quasi unsere beiden Exoten. Ansonsten quasi alles, was es an Linux gibt, FreeBSD. Grundsätzlich gab es auch Solaris, HPUX, IX. Das ist aber eingestellt worden, einfach weil der Bedarf nicht mehr da war, würde sich aber im Bedarfsfall wiederbeleben lassen. Und wir haben so ein bisschen Fokus auf Unternehmenseinsatz. Das heißt, es geht mehr darum, größere Mengen von Maschinen auf, oder ich sag mal, eine große Menge von Maschinen zu sichern. Für ein oder zwei Rechner ist wahrscheinlich die Kurve der initialen Einrichtung ein bisschen heftig, auch wenn es grundsätzlich geht. Wir haben halt diverse Features, die einfach dafür da sind, oder die eher von Unternehmen gefragt werden. Das sind so eine Katalogdatenbank zum Beispiel, die einfach für viele Privatnutzer nicht relevant ist, aber wenn ich wissen will, welche Daten sind wann, wo, wie hingekommen, das sind so Fragen, die in Unternehmen gerne gestellt werden. Und zuletzt, es ist eine Datensicherungssoftware, wer hätte es gedacht, aber ich dachte, ich erwähne es nochmal. Ich frage einfach mal, wer hat von Bareos gehört? Alle, fast alle, hervorragend.
Seit gestern,
sehr gut. Wer setzt Bareos ein? Zwei, okay. Ja, ich gebe mal kurz einen Überblick, was es so an Komponenten gibt. Das fängt im Prinzip in der Mitte an mit so einem Bareos-Server, der nennt sich bei uns Director, der übernimmt die ganze Steuerung, Scheduling, große Teile der Konfiguration. Da hängt auch die Katalogdatenbank hinten dran. Darauf greift man zu mit einem Webinterface oder einer Textkonsole, um entsprechend zu operieren. Und dann gibt es auf einer Seite Clients, wie ich gerade eben schon sagte, Windows, Unix, Mac. Wir können VMware sichern über vCenter, das heißt eine vollständige VM kann gesichert werden und auch wieder natürlich wieder hergestellt. Das Ganze funktioniert auch inkrementell. Wir können Objekte von verschiedenen Cloud-Systemen sichern, in erster Linie S3, Man kann natürlich auch ein GlasterFS oder ein CFFS sichern, das ist auch unterstützt. Wir haben Plugins für unterschiedliche Datenbank-Server, also nicht nur MS SQL. Für große Pfeiler gibt es NDMP und das Ganze von der linken Seite landet dann am Ende hier auf der anderen Seite, das heißt in irgendeiner Cloud, auf dem Disk-Storage oder in einem Tape-Auto-Changer oder auch auf dem einzelnen Tape-Laufwerk. Und man kann die Daten auch wild durch die Gegend migrieren, wenn man möchte. Also von Disk auf Tape, von Tape auf Cloud, hin und her. Genau, Hauptmerkmale. Ich habe gerade eben schon gesagt, es gibt eine Katalogdatenbank. Das heißt, alle Jobs, die gelaufen sind, die noch irgendwie restaurierbar sind, stehen in der Katalogdatenbank. Ich brauche keinen Zugriff auf irgendwie ein Magnetband, was vielleicht irgendwo im Schrank ist, um rauszufinden, ob ich irgendwelche Daten noch habe. Das steht in der Katalogdatenbank. Da steht auch drin, welche Dateien habe ich, welche Versionen von den Dateien habe ich, wann sind die gesichert worden, wie groß sind die. Da kann man eine ganze Menge Informationen auch so noch rausziehen. Genau. Wir nutzen Verschlüsselung. Das ist ja, ich glaube, mittlerweile offensichtlich, dass das besser mal jeder tut. Das tun wir auf verschiedenen Ebenen. Das heißt, standardmäßig sind unsere Netzwerkprotokolle mit TLS verschlüsselt. Wir nutzen historisch, auch bevor Verschlüsselung eingeführt wurde, Pre-Shared Keys, was den großen Vorteil hat, die existierenden Pre-Shared Keys konnten wir für TLS wiederverwenden. Das heißt, man braucht keine Zertifikatsinfrastruktur oder ähnliches. Das funktioniert alles automatisch nur mit den aufgesetzten Pre-Shared Keys. Und auf dem Kanal ist dann ganz normale TLS-Verschlüsselung, wie man das von HTTPS oder Ähnlichem kennt. Das Ganze ist Firewall-freundlich. Also wir haben, ja, bitte. Nein, eben nicht. Also das ist genau der Punkt. Man braucht gar nichts, man braucht keine PKI, es sind keine Zertifikate vonnöten. Es ist einfach nur, die Konfiguration sieht auf beiden Seiten einen Wert vor, der heißt Passwort. In Wahrheit ist das ein Pre-Shared Key. Da wird halt ein Schlüsselmaterial abgeleitet und das wird benutzt, um die TLS-Sitzung aufzubauen. Genau. Oh, Entschuldigung, ich habe ganz viel vergessen bei Verschlüsselung. Wir haben noch die Möglichkeit, jetzt braucht man Zertifikate, auf dem Client ein PKI-Schlüsselpaar zu hinterlegen, gegebenenfalls auch noch mit einem gesonderten Nachschlüssel und dann zu sichern und dabei digital zu signieren oder auch direkt zu verschlüsseln. Dabei werden allerdings nicht die Metadaten verschlüsselt, wenn man sonst Probleme hätte. Also die Dateinamen landen immer noch in der Katalogdatenbank, damit man sie wiederfindet. Die Inhalte sind verschlüsselt, können nur von diesem Client wiederhergestellt oder auf diesen Client wiederhergestellt werden, beziehungsweise auf einen Client mit dem Schlüssel oder dem entsprechenden Nachschlüssel. Und zu guter Letzt gibt es noch die Möglichkeit, wenn man Magnetbandroboter einsetzt, direkt die Hardwareverschlüsselung von den Tape-Laufwerken zu verwenden. Da haben wir integriertes Key-Management, was auch für jedes Volume einen eigenen dedizierten Schlüssel dann verwendet. Genau. Das Ganze ist Firewall-freundlich. Wir haben verschiedene Verbindungen, die passieren. Im Zweifelsfall baut der Director eine Verbindung zu dem Client auf und da wird dann der Job aufgesetzt, dann baut der Director eine Verbindung zu dem Storage auf, da wird auch der Job aufgesetzt und dann verbindet sich der Client zu dem Storage und schreibt sein Backup dahin. Das ist unter Umständen, je nachdem, was man so an NAT, Firewall, DMZ oder sonst was hat, nicht unbedingt so super wünschenswert. Deshalb gab es als erstes die Möglichkeit, die Verbindung zwischen Client und Storage umzudrehen, dass der Storage die Verbindung aufbaut. Und es gibt auch die Möglichkeit, die Client so zu konfigurieren, dass sie sich mit dem Director verbinden. Also wenn ich zum Beispiel jetzt ein Setup habe mit Leuten, die zu Hause im Homeoffice sitzen, sich über VPN einwählen, über irgendeine IP-Adresse kommen, würde sich der Backup-Agent optional, wenn es so konfiguriert ist, bei dem Director melden und dann wäre auch wieder eine Datensicherung möglich und machbar, auch wenn sich da IP-Adressen ändern oder sonst irgendwas. Bitte?
Wie baut den Storage die Verbindung zum Client auf? Wie es von NetApp ausgeht, beispielsweise? Wie baut den Storage die Verbindung zum Client?
Achso, der Storage ist immer eine Bareos-Komponente namens Bareos Storage Daemon.
Auf dem Storage installiert?
Im Zweifelsfall da installiert, wohin gespeichert wird. Also es gibt Leute, die fahren auf großen Synology-NAS-Systemen einen Docker-Container mit einem Bareos-FD drin. Kann man machen, muss man nicht. Genau. Genau, wir haben diverse Plugin-Schnittstellen. Insbesondere hervorzuheben, im File-Daemon gibt es eine Schnittstelle, über die man mit Python-Plugins Erweiterungen implementieren kann. Da gibt es eine ganze Menge schon fertig. Man kann auch in C++-Plugins programmieren, das ist ein bisschen weniger einfach. Es gibt eine ganze Reihe von fertigen Python-Plugins, die haben alle so über den Daumen um 300 Zeilen Code, also das ist relativ beherrschbar, wenn man natürlich komplexe Sachen sichern möchte, wo man einfach mehr Code braucht, um darauf zuzugreifen, wird es entsprechend länger. Bemerkenswertes. Es gibt so ein paar Sachen, die machen wir, die machen andere vielleicht nicht. Abwärtskompatibilität ist eine Sache. Es gibt von uns immer die offizielle Aussage, ja, der File-Daemon von der Vorversion und von der Vorvorversion, der funktioniert noch mit dem Director. Die Realität ist, wir sind jetzt bei Barreiros Version 23 und man kann auch immer noch einen File-Daemon Version 14 sichern. Das klingt jetzt erstmal widersinnig, hat aber schon mal so seine Daseinsberechtigung, wenn Leute noch Windows Server 2003 einsetzen oder ein Mac mit PowerPC. Da gibt es dann irgendwie noch ein Barreiros 15, was man darauf noch nutzen kann. Ist zwar besser, wenn man das nicht tut, aber was will man tun? Magnetbandverschluss, ja, bitte. Ja. Ja, machen wir.
Okay.
Also das Ding ist, wir garantieren, dass die letzten beiden Vorversionen kompatibel sind. Und es gibt jedes Jahr ein Major Release, das ist einfach so unser Ding. Aber ansonsten passiert ab da quasi Semantic Versioning. Der Punkt ist, wenn wir jetzt in Barreiros 23 keine Breaking Changes haben, garantieren wir nicht, dass wir nicht in 23 möglicherweise aus irgendeinem Grund, ist noch nicht vorgekommen, ein Breaking Change mit 22 einführen. Also insofern ist das durchaus semantisch versionieren. Genau, es gibt die Magnetbandverschlüsselung, habe ich gerade eben schon angesprochen. Das kann man zwar mit Tools nachbauen, aber so integriert wie das bei uns ist, kenne ich das zumindest bei keiner anderen freien Software. Die NDMP-Unterstützung kriegt man für ganz schön viele Produkte, meistens als kostenpflichtiges Add-on. Das ist bei uns einfach inklusive, weil es gibt keine kostenpflichtigen Add-ons. VMware-Plugin, also mir persönlich ist keine andere Software, freie Software bekannt, die in der Lage wäre, VMware zu sichern. Und genauso ist mir auch keine andere freie Software bekannt, die ein MS-SQL sichern kann. Bitte. Also die Frage war, auf was sich das genau bezieht mit dem VMware-Plugin, ob das für ein vCenter mit einer großen Menge an Maschinen funktioniert. Genau. Also das VMware-Plugin nutzt das Change Block Tracking, was VMware selber zur Verfügung stellt. Das muss aktiviert werden auf der virtuellen Maschine. Ich glaube, mittlerweile aktiviert das Plugin das selber. Da macht man eine Vollsicherung von der jeweiligen Maschine und die inkrementellen Sicherungen, die man dann dahinter herfährt, die ziehen auch wirklich nur noch die geänderten Blöcke ab. Das heißt, wenn ich eine große Maschine mit wenig Bewegdaten habe, habe ich funktionierende inkrementelle Backups. Genau. So viel zu, was ist Barreiros grundsätzlich? Was gibt es denn Tolles Neues? Erwähnenswert in Barreiros 23 sind so ein paar Dinge. Also zum einen Parallelisierung im Backup-Agenten. Da gehe ich gleich noch im Detail drauf ein, deshalb jetzt nur kurz angerissen. Größere Blöcke beim Lesen und Schreiben, also historisch war es immer so, dass irgendwie 64 KB Blöcke gelesen worden sind und beim Schreiben sind 63 Kilobyte Blöcke geschrieben worden, weil das irgendwann historisch für Tape mal erforderlich war. Mittlerweile lesen wir 256 Kilobyte Blöcke auf dem Client und schreiben Blöcke hinten raus, die sind 1 Megabyte groß. Das hat noch ein bisschen was an der Performance gemacht und also insbesondere bei der Tape-Performance gemacht mit modernen Tape-Laufwerken. Wir unterstützen Dateiprüfsummen mit XXH128. Das ist ein, also XXHash. Das ist ein relativ moderner Hashing-Algorithmus. Der ist nicht kryptografisch sicher, aber die alte Standardkonfiguration bei MD5, das war auch nicht mehr kryptografisch sicher. Es gibt immer noch kryptografisch sichere Prüfsummen, das heißt, ich kann SHA-2 einsetzen, ich kann SHA-256 und SHA-512, glaube ich, auch einsetzen. Das ist alles verfügbar, ist in den meisten Anwendungsfällen nicht erforderlich, weil es mir nur dann einen Mehrwert bietet, wenn ich auch digital signiere. Sonst kann ich das nicht prüfen. Für uns geht es bei den Prüfsummen in erster Linie darum, ob beim Wiederherstellen die Datei so wiederhergestellt worden ist, wie sie gesichert worden ist. Genau, einheitlich konfigurierbare Python-Plugins, das war bis Version 23 ein ziemlicher Wust, was so Sachen wie Konfigurationsdateien anging. Das eine Plugin konnte das, das andere nicht. Hier ging es so, da ging es so. Ab Barreos 23 ist das einheitlich. Und das Klartext-Protokoll, bitte?
Ist es einheitlich, wenn es die Plugins unterstützen?
Nein. Okay. Also, wenn ich ein Plugin schreibe und benutze dabei nicht die Plugin-Basisklasse, was ich tun kann, dann kann mein Plugin das nicht. Okay. Aber das.
Für die allermeisten sollte das auch.
Also für alle uns bekannten Plugins funktioniert das. Also auch für Third-Party-Plugins, von denen wir wissen, genau. Und das letzte ist das Klartext-Protokoll. Wir haben mit Barreos 18 schon vor ein paar Jahren halt die Verschlüsselung eingeführt mit TLS-PSK. Bisher war es immer so, wenn der Director sich mit einem Client verbindet und der kann keine TLS-Verbindung aufbauen, dann versucht er ohne Verschlüsselung nochmal. Ist natürlich sicherheitstechnisch ein Problem. Deshalb ist das jetzt standardmäßig aus, kann man natürlich wieder anschalten, falls man einen alten Client hat. Genau. Woran arbeiten wir denn im Moment? Ich glaube, das größte und längst gewünschte Feature ist ein deduplizierbares Speicherformat. Das ist sehr häufig von sehr vielen Leuten gefragt worden. Eine generische Unterstützung für Objektspeicher, das klingt ja so ein bisschen, aber da komme ich nachher noch genau zu, warum das gut und toll und schlau ist. Beschleunigte inkrementelle Sicherung, also insbesondere für so große Pfeiler. Wir haben Installationen gesehen, wo das Abscannen des Dateibaums nicht innerhalb von 24 Stunden zu machen war. Glücklicherweise ist es mittlerweile so, dass mehr und mehr Storage-Hersteller da auch den Knall gehört haben und jetzt Schnittstellen zur Verfügung stellen, über die man einfach rausfinden kann, welche Dateien haben sich denn geändert und schnell eine Antwort bekommt, ohne jede einzelne Datei anschauen zu müssen. Da sind wir dran. Für manche, oder ich sag mal für ein spezielles System, geht das mittlerweile über ein Plugin. Wir wollen das auch noch ein bisschen generischer machen. Also NTFS zum Beispiel hat auch so eine Change-Tracking-Tabelle, wo man sowas drüber machen kann. CephFS hat so rekursive M-Times, wo man dann weiß, unterhalb von diesem Baum hat sich nichts verändert. Das sind so Dinge, da sind wir dran. Spätere Gerätereservierung klingt so ein bisschen esoterisch. Da geht es schlicht und ergreifend darum, aktuell ist es so, wenn ich einen Job habe und da läuft vorne dran ein Skript und dieses Skript läuft ein paar Stunden und dann fängt der an und macht eine inkrementelle Sicherung und sucht erstmal und sucht und sucht und sucht. Es ist im Moment so, dass wenn ich auf Tape sichere, die ganze Zeit das Magnetbandlaufwerk reserviert ist und nichts tut. Und was hier jetzt passiert ist, so wie die erste Datei gesichert wird, wird dann das Laufwerk reserviert. Habe ich eine inkrementelle Sicherung, die gar keine Dateien sichert, was ja schon mal vorkommen kann, wird gar kein Laufwerk reserviert. Ist für den Einsatz mit Cloud und File ist das irrelevant, aber für Tape ist das für diverse Leute eine ernstzunehmende Herausforderung. Genau. Ansonsten arbeiten wir noch dran, WORM-Medien zu unterstützen. Das ist relativ trivial. Da geht es darum, dass wir in der Tape-Library, gibt es für LTO auf jeden Fall, die Möglichkeit, Magnetbänder einzusetzen. Die haben einen Chip drin. Dann weiß das Laufwerk, das ist ein WORM-Medium, da kann nicht mehr drauf überschrieben werden. Also theoretisch, wenn die Firmware hackt, wahrscheinlich immer noch, weil mechanisch ist da keine Sperre. Aber grundsätzlich ist die Idee, dass die nicht mehr überschreibbar sind und man dann quasi immutable die Daten auf ewig auf Tape liegen hat. Genau, so viel zu dem, was es so Neues gibt. Wenn jetzt alle gut aufgewärmt sind, würde ich ein bisschen in die Tiefe gehen. Parallelisierung im File-Daemon, das ist eins der großen Themen bei Barreos 23 gewesen, was auch wirklich viel Beschleunigung mit sich gebracht hat. Ich gebe einen kurzen Überblick, wie so eine Barreos-Sicherung überhaupt funktioniert, was dabei überhaupt parallel erfolgen könnte, was wir wirklich parallelisiert haben schon und wie sehr das die Performance verbessert. Ein Bareos-Backup ist im Prinzip nicht weiter schwierig. Ich fange oben an, starte ein Backup, gibt es noch Dateien? Ja, nimm die nächste Datei. Müssen wir die sichern? Ja, speichere die Datei und wieder von vorne. Irgendwann gibt es nicht mehr Dateien, fertig. Save-File, bisschen aufwendiger. Hol mal die Attribute, schick mal die Attribute von der Datei. Lies die Daten, ACL, lesen, senden, Extended Attributes, lesen, senden, fertig. Interessant ist jetzt Read Data, das ist ein bisschen aufwendiger. Initialisiere eine Prüfsumme, gibt es noch Daten, lies einen Chunk, aktualisiere die Prüfsumme, mach Kompression, falls konfiguriert, und erstelle so einen Data Record und verschicke den. Und wieder von vorne. Also sprich, eine Datei, habe ich ja vorhin schon gesagt, wir lesen in 256k Blöcken. Da werden hier die ersten 256k gelesen, einmal verarbeitet und dann geht es weiter. Was kann man daran jetzt parallelisieren? Auf oberster Ebene, man könnte die Dateiliste parallel generieren. Das heißt, während ich eine Datei sichere, kann ich ja schon mal andere Dateien discovern. Haben wir überlegt, wollen wir machen, erfordert aber sehr, sehr viel Refactoring. Deshalb haben wir das erstmal zurückgestellt. Was auch noch interessant wäre, wäre einfach mehrere Dateien gleichzeitig sichern, insbesondere wenn die vielleicht auf unterschiedlichen Speichersystemen liegen. Kann man machen, wenn es unterschiedliche Jobs sind, das geht jetzt schon einfach, gibt aber leider unsere restliche Systemarchitektur nicht her. Dadurch, dass das alles ein Datenstrom sein muss, leider keine Möglichkeit. In der zweiten Ebene, naja, was soll man da großartig machen? Man könnte die ACLs und die Extended Attributes schon mal bestimmen, während Read Data läuft. Hat aber das gleiche Problem, erfordert leider sehr, sehr viel Refactoring. Und vor allen Dingen ist sowohl der ACL als auch der Extended Attribute Code extrem plattformabhängig und nicht trivial, schwierig zu testen. Ist was, was die meisten von uns sehr ungern anfassen. Wo aber wirklich was passieren kann, ist hier. Ich habe Prüfsummen, die hier berechnet werden, und ich habe Kompression, die stattfindet. Die sind voneinander unabhängig, weil ich mache die Prüfsumme auf die Originaldaten und ich komprimiere die Originaldaten. Und das ist beides relativ CPU-intensiv. Und darüber hinaus wird oben gelesen, unten gesendet, dann wird auf Senden gewartet und oben wieder gelesen. Das gibt keinen Grund, warum das aufeinander warten sollte. Beides davon passiert in der innersten Schleife, also das ist quasi der Code, der beim Backup am häufigsten läuft. Von daher auch wahrscheinlich das, wo man am meisten Performance rausholen kann. Wie sieht es also aus? Was haben wir gemacht? So sah es vorher aus, so sieht es jetzt aus. Das heißt, ich fange immer noch vorne an, initialisiere eine Prüfsumme. Oh, scheinbar initialisiere ich rechts keine Prüfsumme mehr, Entschuldigung. Wenn es noch Daten gibt, lese ich einen Chunk, hier identisch. Der Unterschied ist, die Checksumme und die Kompression passiert gleichzeitig. Der Record wird vorab erstellt, dann wird er gesendet, aber während er gesendet wird, geht hier die Schleife schon weiter. Das sieht jetzt nicht nach viel aus. Wir haben uns angeschaut, was es an der Performance gemacht hat und haben mal gemessen. Ohne Komprimierung, das heißt, ohne dass der Codepfad für die Kompression überhaupt ausgeführt wird, haben wir alleine dadurch, dass das Senden parallel passiert, bis zu 50% mehr Durchsatz gemessen. Damit können wir endlich mal 1 GB pro Sekunde in der Standardkonfiguration erreichen, weil 10 Gigabit Ethernet ist ja mittlerweile wohl überall angekommen. Also gerade in Unternehmensinstallationen sehen wir mittlerweile Leute, die von 40 auf 100 Gigabit Ethernet am Server upgraden. Von daher war es nicht ganz so toll, dass man nicht 1 GB pro Sekunde sichern konnte. Und dann haben wir uns LZ4 mit LZ4-Komprimierung angeguckt. Das ist so die Brot-und-Butter-Variante, weil die sehr schnell funktioniert, sehr wenig bremst. Stellt sich raus, das bremst nicht nur wenig, sondern es ist jetzt nicht mehr messbar, wie viel es bremst, weil offensichtlich das Senden jeweils so lange dauert, dass man in der Zeit noch einen Block komprimieren kann. Teilweise funktioniert es schneller als ohne Komprimierung, weil das Problem ist das Senden. Wenn ich weniger senden muss, bin ich sogar noch schneller. Und was auch interessant ist, durch die Parallelisierung von der Prüfsumme habe ich keinen Impact mehr durch die Prüfsumme. Also wenn ich XSH128 benutze und dabei komprimiere, macht es keinen Unterschied mehr, ob ich die Prüfsumme an- oder ausschalte. Das war vorher deutlich spürbar und messbar. Gerne.
Unterstützt ihr auch CSTD?
Bitte?
Unterstützt ihr auch CSTD für die Komprimierung?
Nein, also die Frage war, ob wir auch Z-Standard unterstützen für die Kompression. Tun wir noch nicht. Wir wissen auch noch nicht, ob wir das tun wollen. Das hat einen ganz banalen, aber dummen Hintergrund. Und zwar ist unser Problem immer, es ist schön, wenn man komprimieren kann. Ganz hervorragend, in dem Moment, wo wir hingehen und ein Kompressionsverfahren einbauen, müssen wir das, damit die Daten lesbar bleiben, auf ewig weiter unterstützen. Das können wir nie wieder ausbauen. Darüber hinaus ist die übliche Anforderung an Kompression, die man meistens hat, ich erstelle einmal ein Archiv, da ist die Laufzeit nicht wirklich relevant, das wird häufig wieder entpackt. Das heißt, viele von den modernen Algorithmen, wie auch Z-Standards, sind darauf optimiert, gute Performance bei der Dekompression zu liefern. Wir sind aber darauf angewiesen, dass wir gute Performance bei der Kompression kriegen, weil im Backup-Bereich im Normalfall deutlich mehr geschrieben als nachher gelesen wird. Von daher, das ist vorgeschlagen worden, das ist auch nicht vom Tisch, aber aktuell sehen wir noch keine so maßgeblichen Vorteile davon, dass wir sagen würden, das muss man dringend implementieren. Genau. Gut. Sonst noch Fragen zum Thema Parallelisierung? Sonst würde ich mit Deduplizierbarkeit weitermachen. Ja, gut. Deduplizierbarkeit. Wieso überhaupt Deduplizierbarkeit? Komisches Wort. Kurzen Exkurs, was ist denn das Barrios-Standardformat? Wie werden die Daten eigentlich überhaupt geschrieben? Was für Anforderungen und Wünsche hatten wir da so von unserer Seite? Was für ein neues Format gibt es? Also, fangen wir mal an. Dedupli was? Deduplizierbarkeit. Deduplizierbarkeit ist nicht Deduplizierung. Das heißt, Deduplizierung würde bedeuten, wir speichern die Daten nur einmal, obwohl sie mehrmals vorliegen. Das Problem bei Deduplizierung ist, das ist relativ kompliziert. Das ist auch schwierig zu implementieren, braucht Zeit, hat im Zweifelsfall irgendwelche Bugs, die man nicht haben möchte, weil es war schwierig zu implementieren. Vor allen Dingen ist Deduplizierung aber ein gelöstes Problem. Ich kann ZFS verwenden, ZFS kann deduplizieren. Ich kann BetaFS verwenden, das kann offline deduplizieren. Ich kann ein beliebiges anderes Dateisystem verwenden auf Basis von, wie heißt das, Kernelmodul VDO unter Linux, das kann auch deduplizieren. Stellte sich also die Frage, wieso sollten wir überhaupt uns die Mühe machen, selber zu deduplizieren, wenn es doch Systeme gibt, die das schon können mit unseren Daten. Aber warum können die das denn nicht mit unseren Daten? Das Problem ist, Deduplizierbarkeit ist notwendig für funktionierende Deduplizierung. Wenn ich die Daten nicht in einem Format speichere, das auf Blöcken sauber ausgerichtet ist, dann kann das beste Deduplizierungssystem höchstwahrscheinlich wenig bis gar keine Einsparungen produzieren. Kurzer Exkurs, Barrios Standardformat, das, was wir immer und überall schreiben, egal wohin. Das ist kompakt, schön dicht gepackt, alles dicht beieinander, erweiterbar, das heißt, da können beliebige, also in Zukunft beliebige Dinge hinzugefügt werden, auch in der Menge. Das wird voraussichtlich auf ewig reichen, man soll ja nicht sagen auf ewig. Das ist streambar, das heißt, wir brauchen keinen random Zugriff darauf. Im Prinzip sehr viel daran ausgerichtet, dass man einfach mit dem Magnetband arbeiten können kann. Das ist teilbar, das heißt, wenn kein Platz mehr ist, kann ich woanders weiterschreiben. Das funktioniert einfach. Sind wir wieder bei Tape, Cloud, sonst irgendwas, wo es irgendeine Beschränkung gibt. Das muss gehen. Das ist geräteunabhängig, wie ich gerade schon gesagt habe. Da wird nichts Besonderes verwendet. Das ist ein simpler, ein einzelner Datenstrom. Das ist plattformunabhängig, das heißt, wir haben auch nichts mit Endianness oder Ähnlichem zu tun. Was ja alles erstmal wünschenswerte Dinge sind. Leider haben wir kein Inhaltsverzeichnis. Natürlich gibt es ein Inhaltsverzeichnis vom Katalog. Wenn ich das wieder aufbauen muss und hoffentlich muss das niemand tun, geht das nur, indem ich die ganzen Volumes durchscanne, jeden Block angucke. Nicht schön. Das ist nicht an Blockgrenzen ausgerichtet, wo wir wieder zurück sind bei kompakt. Kompakt ist sehr schön, aber kompakt heißt in dem Fall keine Blockgrenzen. Und zu guter Letzt hat das Ganze eine relativ dumme Storage-API. Also wir haben wirklich eine Schnittstelle nach hinten raus für die Storage-Backends. Die kann öffnen, schließen, lesen, schreiben, suchen, Ende. Wie schreiben wir denn jetzt? Wir haben ein Blockformat. Das heißt, so ein Barreos-Volume besteht aus einer Reihe von Blöcken. Jeder von diesen Blöcken hat vorne so einen Header dran. 32-Bit Prüfsumme, 32-Bit die Größe von dem Block, also wie viele Daten da drin sind, die fortlaufende Nummer von dem Block, nochmal eine magische Versionsnummer, dass das auch nicht irgendwas anderes ist, was wir da lesen, eine Volume-Session-ID und eine Volume-Session-Time, das ist quasi der 64-Bit-Identifier, den der Storage-Daemon benutzt. Es gibt im Director nochmal die normale Job-ID und die ist halt fortlaufend und hier, die ist halt eindeutig als 64-Bit-Identifier und dahinter kommen irgendwelche Daten, was auch immer das erstmal sein mag. Das ist das, was der Storage-Daemon schreibt. Das ist aber nicht das, was der Storage-Daemon vom File-Daemon bekommt. Der File-Daemon hat ein anderes Datumformat. Der File-Daemon arbeitet nicht blockbasiert, der arbeitet recordbasiert. So ein Record hat auch einen Header vorne dran. 32-Bit-File-Index, das ist die laufende Nummer von der Datei. Ein Stream-Type, ich habe ja gerade eben gesagt, das Ganze ist erweiterbar. Es gibt eine ganze Reihe von unterschiedlichen Stream-Typen, die aktuell schon in Verwendung sind, also maximal wären es ja 2 auf 32. Das können unterschiedliche Sachen sein. Da ist so ein Attribute-Record dabei, da steht der Dateiname drin und der Stat-Block. Es gibt einen ganz normalen Data-Record, da sind halt Payload-Daten drin. Es gibt einen Prüfsummen-Record, da steht irgendwie die Prüfsumme von der Datei drin, etc. Genau, dahinter die Länge, wie lang dieser Record ist. Das heißt, die sind auch nicht alle gleich lang. Und dann irgendwelche da. Dann gibt es noch ein Volume-Format. Weil irgendwie muss man ja diese Records, wenn man die in Blöcken schreiben will, auf die Blöcke verteilen. Und ich habe hier mal exemplarisch, das soll jeweils ein Block sein. Das oben ist der Anfang von so einem Volume. Das fängt vorne an, das ist ein Block, der hat einen Blockheader. Auf dem Blockheader folgt der erste Recordheader. Dann folgt ein Volume-Label und dann sind wir so auf Set 200. Das ist für die Duplizierung schon mal schlecht. Dann haben wir einen Record-Header und ein Start-of-Session-Label, also hier fängt ein Job an. Dann sind wir so bei Offset 900, das ist auch schlecht. Und dann folgt da weiteres und irgendwann ist man am Ende. Wenn man jetzt einen Block irgendwo aus der Mitte vom Backup rausnimmt, sieht man den hier unten, hier habe ich die expliziten Header von den Records weggelassen. Das fängt vorne wieder an mit dem Blockheader. Dann haben wir einen Overflow-Record. Ein Overflow-Record, wenn ein Record nicht mehr komplett in einen Block reinpasst, wird ein Teil von diesem Record in den Block geschrieben. Das heißt, auch da habe ich wieder zerschnitten. Und der Overflow-Record ist quasi dann der Rest, der nicht mehr in den vorherigen Block gepasst hat. Dann habe ich einmal, zweimal, dreimal einen normalen Record und dann habe ich einen Partial-Record, weil der Rest passt wieder nicht in diesen Block rein. Und dann habe ich vorne an Offset X angefangen, das kann irgendeine krumme Zahl sein, und komme hinten bei X plus 1 Megabyte im Zweifelsfall raus. Alles relativ wild durcheinander, nicht ausgerichtet, nicht deduplizierbar. Was war also unsere Anforderung? Offensichtlich müssen die Nutzdaten so ausgerichtet werden, dass man sie deduplizieren kann. Am liebsten möchten wir das als Storage-Backend implementieren, weil sonst muss man sehr viel von dem Storage-Code anfassen. Wäre also schön, wenn das einigermaßen klein bleibt. Dann wollen wir explizit nicht padden. Natürlich kann ich einfach hingehen und sagen, ich padde jeden Record so, dass das nachher sauber auf eine Blockgrenze passt. Wie speicheroptimal das nachher noch ist, sei mal dahingestellt. Und was wir auf jeden Fall vermeiden wollten, war eine Verarbeitung der Nutzdaten. Also die verschiedenen Stream-Typen sollen inhaltlich nicht analysiert werden, weil das zum einen sehr rechenintensiv wäre und auf der anderen Seite auch das Problem mit sich bringt, dass die Erweiterbarkeit im File-Daemon ein Problem ist, weil ich im Moment kann ich im File-Daemon Record-Typen hinzufügen, da braucht der SD, also der Storage-Daemon, überhaupt nichts von zu wissen. Gut. haben wir uns in Ruhe mal überlegt, was man da so machen kann und haben uns ein neues Format ausgedacht. Als allererstes haben wir das Problem, dass die Header immer im Weg sind. Die sind immer am Bloganfang oder... Also teilen wir das auf in verschiedene Datenströme. Wir demultiplexen quasi unseren schönen kompakten Datenstrom in Blockheader und Recordheader und die eigentlichen Daten. Das Ganze muss ja irgendwie zusammenhängen. Gerade eben gesehen, in so einem Block können mehrere Records drin sein. Also gibt es zu jedem Blockheader Blockpointer. Einer zeigt auf den ersten Record, einer zeigt auf den letzten Record. So ist es für alle Blöcke. Hier unten haben wir Records, jeweils der Header und noch ein Recordpointer. Der Recordpointer zeigt auf die eigentlichen Nutzdaten. Jetzt sind wir die Header schon mal los. Das Problem ist, die Daten, die wir unten haben, die sind immer noch nicht deduplizierbar, weil da ist schon mal ein Record dabei, der ist kurz. Also, wenn man sich hier in der Mitte das anschaut, das ist quasi der Datenstrom, den wir haben oder die Menge an Daten, die wir schreiben wollen. Und wir teilen die einfach auf nach Ausrichtbarkeit. Das heißt, ein Record, der kurz ist oder nicht durch die Deduplizierungsblockgröße teilbar ist, landet in der einen Datei. Ein Record, der ausrichtbar ist, landet in der anderen Datei. Ein Partial Record zusammen mit seinem Overflow Record kann zusammengesetzt werden. Wenn der wieder durch die Deduplizierungsblockgröße teilbar ist, landet er hier unten bei den ausgerichteten Daten. Und dann kommt irgendwann das Ende von der Datei, das sind nur noch ein paar Byte, das landet wieder in der anderen Datei. Das heißt, am Ende habe ich im Prinzip vier Dateien, eine, in der die ganzen Blöcke und Blockheader drinstehen, wo die ganzen Blockheader und Pointer auf die Records drinstehen, eine, wo die ganzen Records drinstehen mit den Pointern auf die Daten. Die sind beide relativ klein. Dann habe ich eine, wo nicht ausgerichtete Daten drin sind, das ist quasi so die Resterampe. Und dann habe ich hoffentlich eine große Datei, wo sauber ausgerichtete Daten drinstehen, die sich dann deduplizieren lassen. Vor- und Nachteile, offensichtlicher Vorteil, deduplizierbare Daten. Weiterer Vorteil, Tailpacking. Das heißt, die Reste von den Dateien landen immer noch dicht gepackt in einer Datei, ohne Padding, gar kein Padding, überhaupt kein Padding. Weiterer Vorteil, Blockadressierbarkeit. Dadurch, dass die Blöcke mit ihren Blockpointern eine feste Größe haben, ist das Auffinden von einem Block in einem Volume bei der Blockdatei einfach durch Memory Mapping und Pointer-Arithmetik machbar. Also ich kann einfach ausrechnen, wo ist dieser Block, wenn ich den finden muss. Ohne lang hin und her zu spulen oder zu suchen. Die Komplexität, ich habe jetzt hier geschrieben, geringe Komplexität, das ist natürlich nicht trivial, aber im Verhältnis zu dem, was ein volles Deduplizierungssystem an Aufwand produziert hätte, ist es halt wenig komplex. Nachteile, wir haben mehr Indirektionen, das heißt, wir lesen nicht mehr eine Datei, sondern wir lesen mehrere Dateien und müssen da diversen Pointern folgen. Wir haben zusätzliche Daten, weil wir natürlich diese Pointer speichern müssen. Wir haben plötzlich wahlfreien Zugriff, das heißt, wir haben Random Access auf die Daten, weil wir ja nicht mehr einen einfachen Datenstrom lesen, sondern plötzlich an verschiedenen Stellen Daten lesen. Normalerweise sollte es so sein, wenn man eine große Datei wieder liest, dass die Daten hintereinander in dem Aligned-Datenbereich stehen und dann wieder gestreamt werden, aber trotzdem, die Menge an Random-Zugriffen ist natürlich eine ganz andere, wie wenn ich jetzt eine große Datei einlese. Als Folge davon ist die Performance geringer. Das heißt, wenn ich im deduplizierbaren Format schreibe, so wie es im Moment existiert, ist das nicht so schnell, als würde ich einfach in eine Datei schreiben. Das sehen wir auch nicht, wie man das irgendwie umgehen oder verbessern kann. Das ist halt der Trade-off, damit man die Möglichkeit hat, zu deduplizieren. Und zu guter Letzt ist Komprimierung ein Problem. Ich habe geschrieben, keine Komprimierung. Keine Komprimierung ist natürlich nicht ganz richtig. Wenn der Client allerdings komprimiert, dann sind die Blöcke alle nicht mehr 256 Kilobyte lang, sondern kürzer. Und dann sind sie wieder nicht deduplizierbar. Das heißt, im Zweifelsfall muss man an der Stelle unkomprimiert sichern und sich dann darauf verlassen, dass gut dedupliziert wird und das System, was dedupliziert, auch noch komprimieren kann. Ist im Falle von ZFS gegeben. Bitte.
Zwei Fragen zu geben. Wo findet das statt? Auf dem Client, auf Storage Node oder auf dem Storage selbst?
Auf dem Storage Node. Also auf dem, genau. Das ist wirklich das, also es gibt verschiedene Speicher-Backends, die man in diesen Storage-Teamen laden kann. Und das ist eines davon. Also anstatt.
Jetzt aber nicht darüber, ob ein Storage sind tatsächlich nur so eine Zwischenmaschine, die das irgendwie die Daten empfängt und auf Storage weiter.
Genau, also es kann auch auf dem Storage laufen, aber im Prinzip ist das ein Service, der extra läuft, genau.
Und welcher Faktor von bei dem du sprechen, was so gestimmt
dazu? Das kommt unglaublich stark auf die Art von Daten an. Also ich kann sagen, wenn man zweimal dasselbe Full Backup fährt, über 95%. Da hat man natürlich zweimal dieselben Daten gesichert. Ich kann auch sagen, mein Chef sichert da mittlerweile sein Bilderarchiv mit und sagt, er kommt so auf 70%. Aber also was halt schön ist, ist, die Full Backups brauchen quasi keinen extra Speicherplatz mehr. Wo wir noch keine belastbaren Daten zu haben, sind solche Sachen wie, was ist denn, wenn ich hier 15 identische Maschinen habe oder von denen ich gedacht habe, sie sind identisch, ich sichere die alle, habe ich dann wirklich nur 14 Mal die Daten gesichert. Das ist neu, das ist nur im Testbetrieb, das ist noch nicht in Bareos drin. Das heißt, wir haben auch noch keine belastbaren Daten von Nutzern. Wir haben so eine ungefähre Vorstellung von so ein, zwei Leuten, die das testweise einsetzen, aber ganz konkret schwierig zu sagen, wirklich schwierig zu sagen. Sonst Fragen zu Deduplizierung oder Deduplizierbarkeit, Entschuldigung. Gut, dann mache ich mal weiter. Generisches Objektspeicher-Backend. Ich sage kurz was zur Ausgangslage, wo wir herkamen. Wir hatten die Qual der Wahl, dann hatten wir einen Lösungsansatz, haben eine Schnittstelle entwickelt, ich sage mal was zu Vor- und Nachteilen und ein paar Ideen, was man so integrieren kann. Die Ausgangslage ist schlicht und ergreifend, wir haben ein bestehendes S3-Backend. Ich weiß nicht, wer es kennt. Das nutzt schlicht und ergreifend eine Bibliothek, die ist eigentlich nicht mehr tragbar. Das ist die sogenannte Libdroplet, die wird seit etlichen Jahren nicht mehr gepflegt, hat eine ganze Reihe von bekannten Bugs, glücklicherweise keine, die die Integrität der Daten beeinträchtigen. Aber das sind so Banalitäten wie, der HTTP-Client ist nicht in der Lage, einem Redirect zu folgen. Geht nicht. Problem ist, es gibt etliche Petabyte an Daten, die Benutzer damit gesichert haben, in dem Format. Das heißt, eigentlich brauchen wir einen Ersatz, der kompatibel ist. Wir hatten also die Qual der Wahl. Wir brauchen eine neue Bibliothek. Wie kann man denn auf so einen Cloud-Speicher zugreifen? Stellt sich raus, gibt eine ganze Menge Möglichkeiten. Das AWS C++ SDK, 1,2 GB Quelltext. Der MinIO C++ Client lässt sich aktuell nur mit VC-Package bauen. Das wundervolle Projekt Apache OpenDAL, in Rust geschrieben, lässt einen auf wirklich alles zugreifen. Keine stabilen C++-Bindings. Und am Ende libs3, ich sag mal, ist aufgefallen, nachdem uns aufgefallen ist, vielleicht brauchen wir gar keine Bibliothek. Weil vielleicht geht es ja ohne. Der Lösungsansatz ist nämlich quasi, mal in die Unix-Philosophie reinzuhorchen. Ich hoffe, es ist einigermaßen bekannt. Write programs that do one thing and do it well. Write programs to work together. Write programs to handle text streams because that is a universal interface. Drei sehr schöne Sätze, gute Ideen. Lassen wir doch den schwierigen Teil einfach von einem anderen Programm erledigen. Das heißt, was wir brauchen, ist ein Duplikat von dem bestehenden Droplet-Backend, weil wir wollen, dass das Ganze kompatibel ist. Und die ganzen Droplet-Operationen, die da drin sind, weil wir ja kein Droplet mehr haben wollen, ersetzen wir einfach durch Programmaufrufe. Und die Daten, die da verschifft werden müssen, die schieben wir einfach über Pipes in das Programm rein oder lesen sie über eine Pipe aus dem Programm raus. Das ergibt am Ende eine einfache Schnittstelle, die jeder bedienen kann, die schnell erweiterbar ist. Kurzer Überblick. Wir machen einen Programmaufruf pro Operation. Das heißt, ich muss nicht irgendwas Komplexes programmieren, was mit Barriers zusammenläuft, sondern einfach nur etwas, was Operationen tun kann, erledigen kann und sich dann wieder beendet. Das Ganze kriegt Volume- und Teilstücknamen, gegebenenfalls als Argumente. Also wir laden nicht komplette Volumes hoch oder runter, die sind zu groß, sondern die werden immer gestückelt. Deshalb den Volume-Namen und den Teilstücknamen als Argumente. Konfiguration, kann man über Umgebungsvariablen übergeben. Und Erfolg, Misserfolg macht man ja klassisch mit Return-Codes. Was für Operationen braucht man denn da so? Stellt sich raus, das sind gar nicht so viele. Ganz oben Test-Connection. Wir machen Verbindungstest. Kann ich auf dieses Backend überhaupt zugreifen in der Konfiguration, die ich habe? Das zweite List. Mit einem Parameter vom Volume. Welche Teilstücke gibt es denn und wie groß sind denn die? Stat von Volume und Teilstück. Wie groß ist denn dieses Ding, wenn ich das gleich runterlade? Upload, Download, Remove ist, glaube ich, selbsterklärend. Das einzig etwas Interessante ist Options. Das liefert einfach eine Liste an Optionen, die das Skript vom Storage-Team entgegennehmen würde. List kann dann so aussehen, sprich Liste die Teilstücke mit Größe in Bytes und sortiert auf. Wenn das Volume unbekannt ist, dann den Return-Code ungleich 0. Kann man sehen, dieses Volume hat offensichtlich auf dem Backend 5 Teilstücke, 0, 1, 2, 3, 4 mit den entsprechenden Größen. Stat, im Prinzip dasselbe, gibt die Größe des Teilstücks aus, hier am Beispiel von Teilstück 5 mit der Nummer 0004, das ist so groß. Das andere, Options, hier am Beispiel von unserem existierenden Wrapper für S3-CMD, Bucket und so weiter und so fort. Das ist im Prinzip nur eine Startstellinformation, damit der SD weiß, welche Informationen kennt dieses Skript überhaupt. Und das Ganze geht so weit, dass das hier ein vollständiges funktionales Skript ist. Und das ist im Prinzip zugegebenermaßen nicht so umgebrochen, wie es da ist. Genau das, was wir bei uns für den Systemtest verwenden. Das hat nämlich genau eine Option, die heißt Storage Path. Das ist das Verzeichnis, wo wir hinspeichern wollen. Test Connection, existiert dieser Storage Path? Wenn der da ist, kann ich das wohl benutzen, wenn nicht, dann nicht. List, die mit Abstand komplexeste Operation überhaupt. Okay, alle Dateien, die in diesem Storage Path mit $2, das ist der Volume-Name, Anfang, Punkt, Stern. Aha, jetzt wird es verrückt. Base Name, okay, ohne den Pfad. Aha, okay, alles vor dem Punkt weg. Also alles nach dem Punkt, ohne Zeilenumbruch. Und dann rufen wir noch Stat mit Format S auf, das ist die Größe in Bytes von der Datei. Hier unten für Stat im Prinzip dasselbe, ohne die Schleife. Fertig. Upload, sehr komplexe Operation. Cut in diese Datei. Download, ähnlich komplexe Operation. Cut diese Datei nach Standardausgabe. Remove, lösch die Datei. Und das ist ein vollständig funktionierendes Storage Backend. Ob es nützlich ist, auf ein lokales Dateisystem über ein Storage Backend speziell so zu schreiben, wenn man Dateien schreiben kann, sei mal dahingestellt. Aber ich glaube, als Beispiel, um zu zeigen, wie einfach man das implementieren kann, ist es, glaube ich, ganz gut geeignet. Vor- und Nachteile. Großer Vorteil aus unserer Sicht, Erweiterbarkeit. Ich glaube, so gut wie jeder etwas fortgeschrittene Systemadministrator kann sich solche Skripte selber schreiben. Testbarkeit, ebenfalls großartig. Ich kann dieses Skript testen, ohne dass ich Barriers benutzen muss. Ich kann mit einem Testharness gucken, dass alles so funktioniert, wie es soll, bevor ich es mit Barriers zusammen benutze. Andersrum kann ich mit entsprechend angepassten Skripten auch sehr einfach testen, dass Barriers auf seltsame Zustände oder Rückgabewerte von diesen Skripten sinnvoll reagiert. Wir haben keine weiteren externen Abhängigkeiten. Programme aufrufen ist ja nun wirklich nichts Besonderes. Gibt es in Barriers sowieso schon, also über das BPipe-Plugin zum Beispiel oder auch wenn E-Mails versendet werden oder sonstiges. Das Ganze ist rückwärtskompatibel mit dem alten Droplet-Plugin unter der Voraussetzung, dass man einen S3-Speicher anbindet. Das Skript dafür liegt aber bei. Und der einzig nennenswerte Wermutstropfen ist, dass wenn die Chunks zu klein werden, die Performance leidet. Also ist, glaube ich, klar, wenn ich jetzt 10 Megabyte Chunks mache, 300 MB pro Sekunde schreiben möchte, 30 Prozesse spawnen pro Sekunde, schwierig. Ich habe ein paar Ideen für Skripte mitgebracht. Vielleicht möchte ja irgendjemand was contributen. Man kann natürlich beliebige Speicher anbinden. Azure Block Storage. Google Cloud. Self-Rados. Weil, warum soll ich ein Gateway benutzen? Ich kann ja mit der Python-Bibliothek direkt Rados-Objekte erzeugen. WebDAV. Möchte niemand? Kann man aber trotzdem machen. Secure Copy oder Secure FTP. Ganz offensichtlich, wenn ich zum Beispiel bei einem großen deutschen Hoster mit H so eine Speicherbox gemietet habe, habe ich nicht viele Möglichkeiten. Ich könnte zum Beispiel per WebDAV drauf zugreifen. Oder per Secure Copy oder per Secure FTP. Und zu guter Letzt, was uns vorher schon begegnet ist, Apache OpenDAL. Eine wundervolle Erfindung. Die haben ein CLI und die Liste der unterstützten Speicher sprengt alles. Also die können auch auf S3, die können auch auf Google zugreifen, auch auf Azure. Damit kann ich aber zum Beispiel in ein Hadoop-Filesystem reinsichern, wenn ich möchte. Damit kann ich in eine Dropbox sichern, wenn ich möchte. Damit könnte ich sogar meine Sicherungen in ein etcd oder in ein Redis schreiben. Nicht, dass ich das geraten haben möchte. Was man außerdem machen kann, was mit Skripten ja immer gut geht, ist, sie miteinander kombinieren. Das sind ja im Prinzip einfach nur Pipes, da ruft halt das eine Skript das andere auf. Man könnte zum Beispiel einfach ein Skript schreiben, was erst komprimiert und die Daten dann an ein anderes Skript durchleitet. Ja, da sind noch so ein paar Schwierigkeiten, weil man muss ja wieder die richtige Originalgröße zurückliefern. Aber alles lösbar. Dasselbe für Verschlüsselung. Wenn ich meine Backups verschlüsselt irgendwo liegen haben möchte, baue ich halt einen Filter, der das Ganze verschlüsselt. Oder ich möchte duplizieren, weil ich meine Daten nicht auf einer Cloud liegen haben möchte, sondern zum Beispiel bei Dropbox und Google Cloud. Ich kann Storage Tiering machen, wenn ich möchte, also im Prinzip Duplizierung und wenn es auf einer Seite fehlt, war es Absicht. Ich kann einfach SSH-Tunnel bauen. Das heißt, wenn ich erst per SSH irgendwo hin muss und dann auf das System, kann ich einfach programmieren, es funktioniert. Andersrum, Ideen für noch mehr Backends. Wir können jetzt einfach weitere Backends implementieren, die dieselben Skripte benutzen, die vielleicht irgendwas anderes Tolles können. Das erste wäre zum Beispiel ein bisschen intelligenteres Chunking. Das aktuelle Chunking hat den großen Vorteil, ist abwärtskompatibel zu Droplet, hat den großen Nachteil, hat alle Nachteile von dem alten Chunking-Mechanismus, könnte man einen neuen implementieren, der schlauer ist. Oder aber, man könnte auch direkt deduplizierbare Daten auf Objektspeicher schreiben, weil grundsätzlich hindert uns niemand daran, einfach beide Ideen, also sprich die deduplizierbare, das deduplizierbare Speicherformat mit diesem Skript, mit dieser Scription-Stelle zu verbinden. Ja, da werden ein paar mehr Dateien hochgeladen, aber am Ende des Tages wäre das möglich. Genau, wenn noch jemand gute Ideen hat, was man damit sonst noch Verrücktes machen kann, bitte auch immer her damit. Gut. Gibt es bis hierhin noch Fragen, Wünsche, Anregungen? Niemand. Schade. Dann bleibt mir nur zu sagen, bitte, bitte mitmachen. Wir haben Mailinglisten, wo gerne und viel diskutiert wird. Wir haben mittlerweile, glaube ich, ganz gut funktionierendes GitHub, wo wir Pull-Requests entgegennehmen und auch bearbeiten und beantworten. Mittlerweile ist auch unser Issue-Tracker bei GitHub gelandet. Das heißt, das ist auch sauber integriert. Das ist auch relativ aktiv, was da passiert. Ja, und zu nächsten Events kann ich leider im Moment noch nichts sagen, weil noch nichts bestätigt ist. Vielen Dank. Ich hatte mit 5 geplant.
Alles klar, und einige praktische Fragen. Außer Praxis aus. Du sagtest, das Produkt wäre treiberfreundlich. Wenn ich hier uns auf der DMZ sichern möchte,
ja.
Wie viele Ports muss ich denn machen?
Einen Port, oder? Das ist, der Müssen-Port ist einer. Der Wollen-Port sind immer noch einer.
Egal, was du sicher
hast. Egal, was du sicher hast. Egal, was du sicherst. Vollkommen irrelevant. Das ist genau der Punkt, weshalb wir sagen, das ist Firewall-freundlich. In der entsprechenden Konfiguration, wenn der Verbindungsaufbau noch rumgedreht ist, was man bei der DMZ im Zweifelsfall macht, also dass nicht der Server aus der DMZ eine Verbindung ins Hausnetz aufbaut, sondern der Storage-Server aus dem Hausnetz die Verbindung in die DMZ aufbaut, ist das auf dem Client derselbe Port. 9102, glaube ich.
Okay. Die nächste Frage zum Schutz der Daten. Es gibt wieder mal eine Angreiferversuche, die sind auch gelungene Angreifer, die Daten verschlüsseln. Mhm. Gibt es in Barrios eine Möglichkeit zu sagen, wir schützen die Daten für einen bestimmten Zeitraum, so eine Art Benchmark, so wie wir das einsetzen wollen, dass die Daten für die Modellen was sind für einen bestimmten Zeitraum? Gibt es das?
Gibt es Backup-Produkte, die das nicht machen? Gibt es Backup-Produkte, die das nicht machen? Also bei uns ist es grundsätzlich so, man konfiguriert eine Retention. Der Client an sich kann sowieso überhaupt nichts tun. Der ist komplett fremdgesteuert. Das heißt, wenn ich einen Client kompromittiere, kann der niemals seine eigene Sicherung löschen. Was ist denn mit dem Storage, wenn das kompromittiert ist bei einem System, was von sich behauptet, es würde diese Daten jetzt sicher halten und unveränderbar. Bitte.
Ich glaube, die Frage war eher, wenn der Client kompromittiert ist,
ja.
Dass der dann der höchstens, weil er einen Zugriff auf sein eigenes Storage hat.
Nein, der hat keinen Zugriff auf sein Storage. Das ist genau der Punkt. Also der Zugriff von dem Client auf den Storage ist pro Job. Und immer nur als Datenstrom. Das heißt, wenn ich eine Sicherung mache, dann schreibt der Client einen Datenstrom, also Record für Record, auf den SD, der schreibt den weg. Der überschreibt nur dann, wenn er vorher die Information gekriegt hat, dieses Volume ist abgelaufen, dieses Volume kannst du überschreiben. Diese Information kommt nicht vom FD. Bitte. Also, genau, also die ganz ehrliche Antwort ist, wir wissen es nicht genau. Wir wissen, also von die Leute, von denen wir wissen, sind im Zweifelsfall die bei uns eine Subscription kaufen oder mal auf der Mailingliste was gepostet haben. Leute, die bei uns eine Subscription kaufen, sind, ich sag mal, größere Kleinunternehmen, da fängt es ungefähr an, sehr viele Mittelständler und diverse Konzerne. Also wir haben irgendwie ein großes Animationsstudio aus den USA, die Petabyte von Daten durch die Gegend schieben. Wir haben, ich glaube, die darf ich nennen, die Deutsche Welle hier, die auch mit Barrios sichert. Es gibt irgendwie Eutelsat, die ihre ganzen Satellitendinge mit Barrios sichern. Wir haben relativ viele Universitäten, von denen wir wissen, dass sie das nutzen, einfach so, weil es ist ja freie Software. Wir haben irgendwie mal einen Post auf der Mailingliste gehabt, das war irgendwer at nasa.gov. Also es ist wirklich ein wild bunt gemischter Haufen. Was man sagen muss, es sind oft eher technikaffine Leute und es sind zumeist Infrastrukturen, die entweder sehr stark VMware-lastig sind oder einfach fast ausschließlich Linux, Unix betreiben. Also ich wüsste jetzt keinen Kunden, der einfach alles auf Windows fährt. Also das mag es geben, aber genau.